HZ Insurance Broker Podcast. Ob Digitalisierung, VAG-Revision oder berufliche Vorsorge. Wir diskutieren Trends, Rahmenbedingungen und Erfolgschancen der Schweizer Brokerszene und bringen Themen auf den Tisch, die Relevanz haben. Sowohl für die kleine Boutique als auch für den großen Industrieversicherer. Und das wie gewohnt mit Gästen, die man kennt und die was zu sagen haben. Gesponsert von SIBA, der Swiss Insurance Brokers Association.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Broker Podcast von HZ Insurance und dem Verein Swiss Insurance Broker Association SIBA. Mein Name ist Sandra Escher-Klaus und es freut mich, Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich zum heutigen Gespräch zu begrüßen. Mein Gast in den kommenden rund 20 Minuten ist Thomas Böbel-Bertschi. Er ist Vollblutversicherer und Risk Manager und Inhaber der Bertschi Versicherungen AG, dem wohl kleinsten SIBA-Mitglied. Hey, guten Morgen, Böbel.
Guten Morgen, Sandra.
Ich war heute Morgen gerade ein bisschen erstaunt. Der Brokermarkt ist in Bewegung, hört man ja immer wieder. Und jetzt ist gerade wieder in meiner Inbox eine Meldung über die Integration eines kleineren Brokers in ein größeres Konglomerat eingetroffen. Du bist seit 10 Jahren jetzt dann als Ein-Mann-Broker unterwegs. Wie schaffst du es, als Kleinstunternehmer noch immer am Markt zu sein?
Ja, das ist eine gute Frage, Sandra. Ich habe das natürlich von dir vorhin auch gehört, dieser Zusammenschluss. Das ist etwas, was tagtäglich ist. Wenn ich in meine Brokerfreunde blicke, dann sind dort auch Firmen, die zusammenschließen, die aus kleineren Einheiten größere machen, die sich anhängen. Bei vielen ist halt das Nachfolgeproblem auch irgendwann einmal auf dem Tapet. Bei uns übrigens auch. Ich bin knapp 60, also in den nächsten 5-6 Jahren muss das erledigt werden. Wie schaffe ich es aber als Kleiner? Ja, ich habe tolle Kunden, die zu mir stehen, die zu mir halten. Ich konnte auch wieder neue gewinnen. Ich verliere fast keine alten. Die Leute sind offenbar gerne bei mir und ich bin gerne für sie tätig, bin gerne für sie da. Ich diene ihnen gerne.
Also es tönt so ganz fest nach persönlichen Kontakten, die da irgendwie eine Rolle spielen. Die Chemie, die stimmen muss, das Zwischenmenschliche.
Ich denke, das ist vielleicht das Spezielle. Also wenn ich schaue, wie man den Versicherungsverkauf betreiben müsste nach Lehrbuch, dann mache ich alles, nur nicht das. Also meinen größten Kunden habe ich vor 4 oder 5 Jahren auf einer Tourenwoche gewonnen.
Böbel, wir müssen vielleicht den Zuhörenden noch erklären, dass du Skitouren-Fan bist. Ja, genau, natürlich. Wenn du von einer Tourenwoche sprichst.
Genau,
ja,
natürlich. Okay. Ich war über Ostern, war ich mit einem Jugendfreund, der Bergführer ist, war ich auf einer Tourenwoche im Unterwallis und da war einer aus dem Baselbiet war dabei und da hat dann das eine Wort das andere gegeben. Abends hat man eine Zigarre geraucht und ein bisschen von den Touren geprahlt und vom Leben geprahlt und plötzlich war eine Kundenbeziehung da und zwar eine ganz große. Das ist so das, was ich für mich glaube, dass mein Rezept ist, dass ich halt mit offenen Augen und mit offener Nase und mit offenen Ohren durchs Leben laufe und das anpacke, was ich das Gefühl habe, was ich als gut entwickeln könnte.
Und du hast ja erwähnt, es sind viele langjährige Kunden, aber jetzt hast du dich ja vor 10 Jahren, als du dich selbstständig gemacht hast, hattest du ja wahrscheinlich noch nicht ein großes Kundenportfolio.
Ich hatte gar keine Kunden, als ich mich selbstständig gemacht habe. Und zwar war das so, dass ich bei einem großen Broker gearbeitet habe, der mir 10 Tage vor Weihnachten beschert hat, dass er auf meine wertvolle Arbeit verzichten wolle in Zukunft. Das hat mich erschüttert und das hat dann auch dazu geführt, dass ich mir überlegt habe, was ich eigentlich will. Dann habe ich gemerkt, doch, ich möchte gerne den Kunden dienen. Ich möchte gerne auch kleine Kunden haben, nicht nur supergroße, sondern solche, die zufrieden sind, wo der Patron noch mit Handschlag und mit leuchtenden Augen Danke sagt, wenn man etwas Gutes für ihn bewegt. Und das habe ich geschafft. Ich konnte dann bei den ersten 2 Jahren bei einem befreundeten Broker anfangen, seine Zusammenarbeiten in dem Sinn brauchen und mein Portfolio aufbauen. Und nach 2 Jahren habe ich dann geswitcht und habe einen kleinen Bestand so quasi wie übernehmen können, weil wenn du ganz frisch anfängst bei den Versicherern, ist es ganz schwierig. Dann kommt immer die Antwort, ja, wie viel Portfolio hast du? Und wenn du sagst, du hast keins, von wo möchtest du denn auch haben, hast du frisch angefangen, dann ist die Zusammenarbeit, wie soll ich sagen, die Zusammenarbeitsfreude auf Versichererseite ist nicht so riesig, oder? Ja. Wenn du aber dann mit schönen Accounts wedeln kannst und sagen, schaut mal, was ich da für tolle Kunden habe, dann stehen sie alle Schlange.
Ja, ja.
Das ist auch, ich denke, ein Teil des Erfolgsrezeptes. Wenn du klein bist, ist es eine Frage, was du für Accounts hast, was du für Kunden hast. Ich habe nicht viele super große. Also super großen habe ich keinen. Mein größter gibt etwa 50.000 Courtage, der zweite etwa 20 und der dritte etwa 15. Also das sind nicht so Riesenkunden, aber ich habe hervorragende Schadenquoten auf meinen Beständen. Ja. Das ist etwas, was sicher auch dazu führt, dass mir die Versicherer den roten Teppich ausrollen, manchmal. Ist nicht wegen meiner schönen, glatzköpfigen Frisur, sondern ist eben, weil meine Kunden hervorragend rentieren.
Ja, ja. Jetzt, also eben, da höre ich viel Begeisterung bei dir, auch über die Kunden, auch über die Tätigkeit. Und was mich jetzt erstaunt hat, ist, dass du so offen über die Courtagen sprichst.
Ah, Sandra, aber ich bin transparent. Das sagen zwar alle in unserer Branche, aber das habe ich von Anfang an gemacht, gegen größeren und kleineren Widerstand. Ich weiß noch gut, als ich begonnen habe, mein Partner in der Zentralschweiz war das ein Broker, der jetzt auch übernommen wurde, der hat gesagt, ja, du kannst doch den Kunden das nicht aufzeigen, da kommt Begehrlichkeit. Ich habe gesagt, das ist mir egal, das mache ich. Die dürfen das wissen. Und ich habe in den 10 Jahren, die es uns gibt, habe ich nie eine negative Erfahrung gemacht. Es hat nie mir ein Kunde gesagt, du verdienst zu viel. Im Gegenteil. Einige haben gesagt, ja, aber wie kommst du denn klar mit der kleinen Courtage? Ich habe gesagt, ja, viel arbeiten, bescheiden sein, dann klappt es, oder? Und die Kunden, ich denke, die Kunden haben ja auch ein gewisses Verständnis dafür, dass ich nicht nur gerne für sie arbeite, weil man es gut hat zusammen, sondern auch, weil ich damit meinen Lebensunterhalt bestreiten will und werde und muss und darf. Und die Kunden attestieren mir das auch. Ja, eine wirtschaftlich geführte Firma ist die ja immer noch gemacht, um Geld zu verdienen. Das ist beim Kunden so und das ist beim Broker so. Aber ich zeige es transparent auf, wie viel Courtage sein Portfolio abwirft. Das kann er auf der Policenliste anschauen. Er kann auch in meine Bücher schauen, wenn er will. Hat noch nie einer gemacht. Aber ich bin so offen. Ich mache auch kein Geheimnis. Wir haben einen Umsatz von gut 300.000 Franken und das ist doch tipptopp so.
Ja. Also das finde ich verblüffend, denn ich meine im Moment, also die Courtagen sind ja immer ein Thema, Gesetzesrevision um Gesetzesrevision und irgendwie dünkt mich, die Branche tritt an Ort. Was ist so deine Einschätzung, weshalb wird das nicht transparent gemacht?
Weißt du, Sandra, es ist ganz spannend, wenn man die Versicherer fragt, arbeitet ihr mit Kleinen zusammen? Sagen sie, ja, nicht so gerne, oder? Wenn man die Versicherer sagt, arbeitet ihr mit Broker zusammen, die nicht gut ausgebildet sind, die keinen Fachausweis haben, die sich nicht so verhalten, wie sie sollen, ja, das machen wir gar nicht. Aber wenn du als Broker dann eben mit den schönen Vollmachten wedeln kannst, den Versicherern aufzeigen kannst, dass du zum Beispiel, ich sage mal zwei, die Jungfraubahn und die Montreux-Oberlandbahn sind Riesen-Accounts, habe ich nicht in meinem Bestand, werden auch nicht zu mir kommen, weil ich zu klein bin, für sie zu betreuen. Wenn du jetzt mit einem solchen Mandat wedelst als kleiner Broker, bin ich überzeugt, jeder Versicherer wird mit dir zusammenarbeiten. Also ist so ein bisschen, ich sage jetzt nicht ein, es wird gelogen. Ich sage jetzt, das ist so ein bisschen zweigesichtig, oder? Vorneran sagt man, nein, wir arbeiten nur mit bestens Ausgebildeten zusammen. Aber hinten dran werden dann doch alle schaffen, alle mit allen zusammen. Und Transparenz ist etwas Wichtiges, aber Transparenz ist so ein bisschen eine Philosophie, habe ich das Gefühl. Und viele Broker sind eben noch nicht so weit, dass sie das leben, dass sie wirklich das ganz offen legen, dass das völlig normal ist, dass das nicht weh macht im Herz, sondern dass das einfach gemacht wird. Das finde ich, just do it. Nur machen muss man es. Und es gibt ja Richtlinien, dass man sagt, ja, mit einer Matrix, wo man die Beträge sieht und die Prozentsätze und die Branchen und so. Und ich sage, nein, wieso das nicht auf der Policy-Liste aufzeigen, wie viel Courtage dieser Vertrag abwirft. Der Kunde bezahlt es ja doch selber mit der Prämie. Mhm. Also hat er auch ein Anrecht darauf, es zu wissen.
Aber hast du Kollegen, die, gehst du mit gutem Beispiel voran, sprich, nützt es, dass du das machst, dass du auch Kollegen mit diesem Virus infizieren kannst?
Also ich bin Gottlob nicht der Messias und ich bin auch kein Virus, der ansteckend ist. Aber ich denke schon, dass der eine oder andere das gecheckt hat, dass es eben nichts zu verlieren gibt. Und gerade mein Kompagnon, den ich hatte, als ich begonnen hatte, der hat auch seinen größten Account, offengelegt. Und er hatte ein bisschen Bammel, weil es ging um ein paar 10.000 Franken Courtage. Und dieser Kunde hat ihm gesagt, Herr Renault, Tom, wie er hieß, Sie sind mir jeder Franken wert, den Sie verdienen. Und das ist auch ein schöner Feedback. Wenn du das als Kundenberater hörst, dann hast du einen gestählten Rücken und die Brust steht draußen. Das ist auch ein schöner Feedback, oder?
Also das heißt, du forderst eigentlich deine Kolleginnen und Kollegen auf, versuchst's. Es ist irgendwie, es tut gut, oder? Also es ist nicht nur für die Kundenbeziehung gut, sondern es stärkt auch, also man kriegt dann irgendwie die Rückmeldung.
Ich sage einfach, es, ja, Gutes tun und darüber schreien. Also ich finde wirklich, es ist wirklich gut, dass man es macht. Und einige Kleine, mit denen ich regen Kontakt pflege, haben auch begonnen damit und haben auch kein Problem damit. Im Gegenteil, die Kunden sind eben erstaunt, dass es nicht um Riesenbeträge geht, oder? Du hast noch erwähnt, die Regulierung, oder? Beim VAG, im BVG-Bereich war ein Moment lang die Courtagierung auf der Kippe. Und dort habe ich mal meine Fühler ausgestreckt und meine Kunden gefragt, wie sie denn das sehen. Weil wenn das Courtage-Verbot gekommen wäre im BVG, dann hätten die Versicherer ja die Risikoprämie senken müssen um diesen Betrag. Weil die Versicherer hätten ja nicht das einfach einsacken können, was sie uns bezahlt haben für unsere Leistung. Das ist auch ein Punkt, der vielleicht zu wenig immer kommt. Wir machen eine Leistung für das, was wir entschädigt kriegen. Also wir betreuen die Kunden auch, wir betreuen auch die Mitarbeiter der Kunden. Darum haben wir die Courtage auch zu gut, auch moralisch. Wir machen eine Leistung dafür. Es ist nicht nur, dass wir was kassieren, ohne was zu tun dafür. Und Punkt 2, wenn dann die Risikoprämie gesenkt worden wäre, haben meine Kunden, die Großen, alle unisono gesagt, dann kannst du mir deine Aufwände in Höhe der bisherigen Courtage in Rechnung stellen.
Okay, wow. Ja, dann hast du aber echt tolle Kunden, oder eine sehr gute Beziehung. Also das ist,
weißt du, vielleicht hängt es eben doch mit der Transparenz zusammen und vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass ich, wenn ich da rausschaue bei mir aus dem Fenster, sehe ich wunderbar blauen Himmel, weiße Berge. Ich sehe aber auch unseren Claim, der Firmenclaim, der heißt unabhängig, offen, ehrlich. Und ich glaube, wenn du eben offen und ehrlich bist, jahrelang, jahrzehntelang, dann nimmt man dir das auch ab und dann weiß man auch, dass das so ist. Und das ist auch nicht immer bequem, weil wenn ich manchmal meinen Kunden etwas sage, wo sie risikomässig sich verbessern müssen, dann geht das nicht in Samthandschuhen verpackt, sondern dann geht das recht grob und direkt zur Sache. Und auch meine Frau sagt, ja, Böbel, du kommst nicht mit der Türe ins Haus rein, du kommst gleich mit der ganzen Wand. Ja. Das ist manchmal so, aber man weiß dann wenigstens, wovon ich spreche.
Genau, und wenn du dann so mit der Wand reingerumst bist, dann stehst du da und du hast vorhin auch gesagt, irgendwie man soll Gutes tun und darüber schreien. Das bringt mich natürlich noch auf eines deiner Hobbys neben dem Skitourenfahren. Du jodelst. Also kann es dann manchmal sein, dass das Schreien ins Jodeln übergeht, oder?
Also wenn du, danke, ich nehme jetzt das nicht als Kompliment entgegen, Sandra, weil wenn du einem Jodler sagst, der schreie, dann ist das nicht unbedingt das, was wir gerne hören wollen.
Okay, bin ich voll ins Fettnäpfchen getreten.
Du hast es aber nicht so gemeint. Nein, der Jodelgesang gibt mir einen schönen Ausgleich. Gerade letzte Woche, als wir mit Freunden in Adelboden am Skifahren waren, waren wir auf einer schönen Terrasse, haben aus Freude Südsee genommen. Und vis-à-vis saß ein alter Bekannter von mir, den ich lange nicht mehr gesehen habe. Den habe ich aber erkannt und er hat mich erkannt und ich bin zu ihm gegangen und wir haben ein bisschen gesprochen. Ja, eben mit dem Jodelgesang kann ich die Leute berühren, ich kann ihnen Hühnerhaut hervorzaubern. Ich kann wirklich machen, dass sie berührt sind, und das ist eine ganz wertvolle Gabe. Mit dem Broken gelingt mir das nicht immer so gut, da kann man die Leute manchmal nicht so berühren. Weil, ja, ein pfiffiges Haftlichtkonzept machen oder eine gute BU-Analyse, wen interessiert denn das schon, oder? Hingegen mit dem Gesang kann man wirklich direkt mit dem Herzen der Menschen kommunizieren. Das finde ich eine ganz wertvolle Gabe. Ist auch ein wundervoller Ausgleich für die doch recht Theorie- und schriftenlastige Arbeit, die ich sonst bewältige.
Ja, du erwähnst, jetzt gehen wir zurück zur Arbeit, Theorie, schriftenlastig. Ich sehe Ordner bei dir. Ja. Wir haben das Gespräch ja so, dass wir die Büros sehen gegenseitig. Du bist jetzt knapp 60. Das hast du erwähnt. Seit 10 Jahren bist du selbstständig. Tolle Kundenbeziehungen, die vor allem ja auf dir, deiner Authentizität beruhen und deinem Fachwissen. Nachfolge. Ich bin wieder da, wo wir am Anfang gestanden sind. Die Veränderung des Marktes, der Hang zur Größe. Wirst du dich übernehmen lassen, verkaufen oder arbeitest du einfach, bis du und deine Kunden nirgendwo mehr sind auf diesem Planeten, vielleicht woanders? Oder wie stellst du dir das vor?
Ach, das ist praktisch, Sandra, weil meine Kunden sind mit mir alt geworden. Und viele von ihnen sind auch kurz oder schon nach der Pension, haben auch eigene Nachfolger getroffen, die ich dann weiter betreuen darf in den meisten Fällen. Für mich gibt es so wie zwei Optionen. Die eine ist, das ist das, was ich im Herzen gerne möchte. Irgendwo da draußen findet sich vielleicht ein junger, gewiefter Berufsmann, der gerne die Sondermeile geht, der vielleicht auch diesen Podcast hört und sagt, also das wäre jetzt, das könnte ich mir vorstellen, noch eine gewisse Zeit von einem alten Hasen etwas zu lernen und dann seine Kunden, soweit es geht, zu übernehmen. Das wäre auch finanziell nicht so schlecht. Daneben besteht immer auch noch die Möglichkeit, dass man sich mit einem Größeren zusammenschließt. Das müsste dann die Chemie stimmen, weil einfach nur das Maximum Geld rausholen aus meiner Firma, das habe ich nicht im Sinn. Auf der anderen Seite will ich auch nicht verschenken, was man verkaufen kann. Also es ist so ein bisschen eine Gratwanderung, wie es gehen soll. Aber im Herzen hätte ich wirklich den Wunsch, dass ich jemanden finde, der sagt, okay, das führe ich nicht weiter, aber ich führe es fort. Du hast das Fundament gesät, jetzt können wir aufbauen darauf. Vergent, wenn das passiert, und wenn nicht, ist das auch kein Unglück.
Ja, also dann siehst du eine Chance, auch für eine Nachfolgerin, einen Nachfolger noch als kleiner bestehen zu können. Auch
also wenn du jetzt meine Zahlen anschaust, jetzt 300.000 Umsatz, jetzt nehmen wir mal an, die Hälfte geht weg. Ich wüsste zwar nicht, warum das so sein sollte, wenn man da einen sauberen Übergang macht, aber nehmen wir mal an, die Hälfte ginge weg, bliebe ja immer noch 150, und mit 150 Umsatz kannst du doch was anfangen. Du musst ja nicht bei null anfangen, oder? Als Karin und ich, meine Frau ist übrigens auch Inhaberin der Firma, sie hat auch 50% wie ich, aber ich habe das letzte Wort in der Firma.
Gut, ich glaube, das würde den Rahmen jetzt sprengen, wenn wir das weiter diskutieren.
Klammer auf, ich habe es übrigens auch zu Hause, das letzte Wort. Nur dort heißt es.
Das glaube ich dir aufs Wort, gell? Natürlich.
Und weißt du, wie es heißt, das letzte Wort bei uns zu Hause? Es heißt
Amen.
Ja, Schatz. Ja, Schatz.
Sehr gut.
Und in der Firma hat Karin, also ohne Karin wäre ich auch nicht da, wo ich bin. He? Das ist auch ein Punkt, der ganz wichtig ist.
Also ihr seid ein klassisches Familienunternehmen.
So wir sind ein klassisches Familienunternehmen, genau. Die Kinder haben noch die Post im Dorf vertragen früher. Das ist wirklich so, wie es sein soll, damit sie auch merken, von wo der Rubel herkommt. Wo waren wir? Nachfolge, hä?
Nachfolge.
Ich kann mir auch vorstellen, dass man mit einem Größeren zusammenschließt. Dann müsste aber die Chemie stimmen. Ja. Und da gibt es so ein paar, die für mich in Frage kämen, und es gibt ein paar, die gar nie in Frage kommen.
Ja, also werden wir noch ein bisschen konkret. Führst du Gespräche?
Immer, Sandra. Ich führe immer Gespräche. Ja. Ich habe auch einen Jungen an der Hand, der sich mal geoutet hat und gesagt hat, er könne sich das vorstellen. Ich weiß jetzt nicht, ob sich das so entwickelt. Wir sehen, wir haben ja noch 6-7 Jahre Zeit. Aber es ist ja, etwas, was man eben machen muss, weil es braucht auch viel Zeit, oder?
Ja, und so wie ich dich jetzt erlebe, hast du ja auch noch viel Energie und auch noch viel Lust, zusammen mit deinen Kundinnen und Kunden und neuen Kunden ganz viele spannende Projekte zu machen.
Ja, habe ich, aber ich habe auch einen Endtermin. Also ich sage immer, mit 65, vielleicht auch mit 66 will ich aufhören, weil es gibt auch viele Beispiele, wo die Inhaber das auch sagen und nie das anstreben. Und mit 80 sind sie immer noch alle Tage im Betrieb. Das will ich nicht. Ich habe sonst neben dem Arbeiten noch ganz viele Ideen, was man noch machen könnte, wie man die Zeit noch über die Runden bringt, oder?
Tja, was macht dann Böbel mit 67?
Ja, vielleicht noch eine Ausbildung zum Dirigenten oder fahre ich noch ältere Leute zum Doktor. Ich weiß es nicht, es gibt so viele Sachen. Ich bin sicher auch in der Natur. Vielleicht haben wir einen Hund dann, vielleicht keinen mehr. Vielleicht mache ich mehrere Skitouren. Vielleicht gehe ich auch mal als Hüttengehilfe irgendwo hin. Es gibt so viele Arten, die Zeit rumzubringen. Das ist unvorstellbar, oder?
Hey, das ist wahnsinnig, wenn du die Zeit ansprichst. Die ist gerast. Ich bedanke mich ganz herzlich für dich und deine Zeit und deine Worte. Also sehr, sehr spannend. Eines weiß ich mit Gewissheit, auch wenn du jetzt immer von vielleicht, vielleicht, vielleicht gesprochen hast. Langweilig wird's dir nicht. Und ich wünsche dir alles, alles Gute als Broker und danach auch als, was hat man denn, After Broker oder wie müsste man den nennen, nach dem Brokerleben?
Ich sage Rentner, Pensionär, sag nur so, wie man es sagen, wie es jeder denkt und niemand es sagen darf.
Vielen Dank für das Gespräch.
Danke dir, Sandra.
HZ Insurance, Broker Podcast.